Gemeinde, schlag gerne mit mir auf, Galater 4, ab Vers 8. Wir machen tatsächlich da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Das ist nochmal richtig schön. Galater 4, ab Vers 8 und lasst uns auf das hören, was unser lebendiger Gott uns sagen will. Galater 4, ab Vers 8. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Evangeliums, in Schwachheit des Fleisches, zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern aber ist gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht jetzt dem Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak, Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was sagt aber die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, ihr Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Liebe Gemeinde, es ist schon angeklungen, immer wieder im Leben vergessen wir unsere Vergangenheit. Wir vergessen nicht unbedingt, was war, aber oft, wie es war. Es kann zum Beispiel vorkommen, spät abends, man ist noch unterwegs, oder man war unterwegs und man war auch recht müde, aber man hatte halt noch so richtig viel Hunger gehabt und hat einfach spät abends noch zwei Big Mac-Menüs gegessen. Am nächsten Morgen wacht man auf und man fühlt sich nicht so gut. Man fühlt sich, als hätte man spät nachts noch zwei Big Mac-Menüs gegessen. Und das ist dann das eine, ja? Das ist dann das eine. Aber das Schlimme ist dann, dass man dann zwei Wochen später, wenn es wieder spät abends ist, man wieder Hunger hat und der McDonald's wieder nicht weit weg ist, tatsächlich wieder am Überlegen ist, ob man nicht nochmal zu McDonald's gehen sollte und nochmal ein Big Mac-Menü essen sollte. Ich meine, so schlimm war es ja dann auch nicht, oder? Eigentlich war es sogar echt gut. Und diese Burger, die sehen gerade richtig, richtig lecker aus. Wenn du solche Situationen nicht von nächtlichen McDonald's-Menüs kennst, dann bestimmt von anderen Lebensbereichen. Wir haben eben die Neigung, unsere Vergangenheit zu vergessen. Wir vergessen nicht, was war, aber wir vergessen so oft, wie es war. Nicht, dass wir Burger gegessen haben, sondern eher eben, wie es dann wirklich auch war am Tag danach. Und das Problem ist, dass uns das nicht nur in so Kleinigkeiten wie beim Burgeressen passieren kann, sondern dass uns das teilweise im ganz großen Stil, im Leben, in Bezug auf unser ganzes Leben passiert. Und genau das ist der Anlass für diesen Text hier heute. Diese Gemeinde in Galatien, die haben dazu geneigt, das zu vergessen, woraus sie hergekommen sind. Und die waren kurz davor, sich wieder in dieses alte Leben zu begeben, woher sie gekommen sind. Und Paulus hat diesen ganzen Brief mit diesem einen Ziel geschrieben, sie davor zu warnen und explizit auch unseren Abschnitt von heute. Und daher lautet der Titel für die Predigt, niemals zurück in die Gefangenschaft. Und vergiss nicht, eben diese zwei Punkte, wie aussichtslos dein Leben war und vergiss nicht, wie aussichtsreich dein Leben jetzt ist. Bevor wir gleich mit dem ersten Punkt starten, möchte ich noch ein paar Takte zu diesem Titel sagen. Der Titel, der soll sehr scharf formuliert sein, weil unser Text uns diese ganze Schärfe auch hervorgibt. Schaut mal mit rein. Für Paulus ist diese ganze Sache hier sehr, sehr ernst. In Vers 11, da macht Paulus deutlich, er hat wirklich Angst um diese Gemeinde dort. Vers 11, ich fürchte um euch. Wovor fürchtet er sich? Er hat Angst davor, dass seine Arbeit, die er in diese Gemeinde gesteckt hat, dass sein ganzes Dienen am Ende umsonst ist, dass ich vergeblich um euch gearbeitet habe. Vers 12, Paulus bittet inständig um sie. Liebe Brüder, also Vers 12, ihr Brüder, ich bitte euch, ihr Brüder, also werdet doch wie ich. Also er nimmt sich ihrer an und er will sie dahin bringen und sagen, werdet doch wie ich, übernehmt meine Lebensausrichtung, dass ich meine Vergangenheit, dass sie mir klar vor Augen ist und auch meine Gegenwart. Vers 13 und 15, er erinnert sie sehr deutlich an ihre eigene Vergangenheit und sagt, denkt doch mal zurück, als das Evangelium kam, wie viel Frucht es bei euch hervorgebracht hat. Ihr wärt bereit gewesen, eure Augen auszureißen. Für mich, erinnert euch doch dran, es war doch eindrücklich damals. Und Vers 16 bis 20, Paulus leidet wirklich mit ihnen. Also hier Vers 16, bin ich euer Feind geworden? Das heißt, er schreibt davon, wenn ich jetzt euch die Wahrheit sage, bin ich dann haben wir irgendwie er nimmt praktisch das auf sich, dass ein Konflikt in diese Beziehung ist. Und Vers 19, sehr eindrücklich, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide. Also Geburtswehen sollen, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft sein. Und das ist, was Paulus hier erlebt, wegen dieser Gemeinde, weil sie in so einer Situation sind. Also wir hören diesen sehr eindringlichen, ernsten und scharfen Ton, weil es um ein sehr dringliches und ernstes Thema geht. Wie gesagt, Paulus erinnert die Gemeinde, es ist schon angeklungen, es gibt diese zwei Lebenswege. Diesen Lebensweg aus ihrer Vergangenheit, erinnert sie daran, wie schlimm ihr Leben ohne Christus war. Und er will ihnen deutlich machen, wie schön ihr Leben mit Christus ist. Zwei Lebenswege, ohne Christus und mit Christus. Und wir starten mit dem ersten Punkt. Vergiss nicht, wie aussichtslos dein Leben war. Wir möchten uns pro Punkt immer so drei Aspekte anschauen. Die Ausgangslage, den Antrieb und die Aussicht. Also Ausgangslage, Antrieb und Aussicht. Und wir starten mal mit der Ausgangslage, ja. Wie sah das alte Leben der Galater aus? Also was war ihre Ausgangslage in diesem alten Leben? Vers 8 findet Paulus sehr deutliche Worte. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Also er sagt, ihr habt Gott nicht gekannt, ihr wart ohne Gott unterwegs. Was haben sie gemacht? Sie haben toten Götzen gedient. Das ist so, wie wenn jemand so eine Deko-Plastikpflanze hat und anfängt, sich um die zu kümmern, die immer zu gießen und so ein bisschen Dünger reinzutun und so lieb zu streicheln und mit ihr zu reden und so. Etwas dienen, das in Wirklichkeit tot ist. Wie würden wir so jemanden bezeichnen? Wie würden wir so ein Verhalten nennen? Paulus sagt, Vers 9, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu? Er sagt, das ist armselig, was ihr macht, jemandem, oder was ihr gemacht habt, jemandem zu dienen, der tot ist. Das war euer Leben. Aber was jetzt hier gesagt wird, ist, dass sie aus so einem Leben kamen, dann ist bei ihnen alles anders geworden, dann sind sie von Gott erkannt worden, Vers 9, Vers 13, Paulus hat ihnen das Evangelium gebracht und jetzt, Vers 9b, wollt ihr euch wieder dorthin zurückwenden, dieses alte, tote Leben? Jetzt wollt ihr wieder etwas anderes als nur das Evangelium? Das ist armselig. Das Leben ohne Evangelium oder ohne nur das Evangelium, da sagt Paulus, das ist armselig, und er sagt, das ist schwach. Schwach, weil in Bezug auf die Rettung gar keine Kraft drin steckt. Das ist wie wenn du versuchst, mit einem Auto, das einen leeren Tank hat, irgendwo hinzufahren. Es hat keine Kraft. Letztendlich musst du das Auto schieben, und das ist ja auch wieder sehr armselig. Und Paulus sagt noch mehr darüber. Vers 21 bis Vers 31 ist ein ganz großer Abschnitt, und da finden wir auch nochmal sehr deutliche Worte über die Ausgangssituation der Galater. Vers 21 sagt mir diese Frage, die unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Also, liebe Galater, die ihr jetzt zurück in dieses alte Leben wollt, ja, ist euch nicht bewusst, wie dieses Leben ohne Evangelium ausgesehen hat? Und dann, so schön, dreimal sagt er dann, es steht doch geschrieben. Dreimal erinnert er an Gottes Wort. Und jetzt packt er diese Geschichte aus von Abraham und Abrahams Nachkommenschaft. Die wirkt ein bisschen kompliziert. Wir lesen jetzt von zwei Frauen, von zwei Söhnen, von zwei Bündnissen und von zwei Städten. Letztendlich können wir es runterbrechen auf diese zwei Lebenswege. Diesen Lebensweg ohne Evangelium und diesen Lebensweg mit Evangelium. Diesen Lebensweg ohne die Verheißung und den mit Gottes Verheißung. Und der große Punkt hier ist, dieser Weg ohne Evangelium, dieses alte Leben, das ist nicht nur ohne Gott und nicht nur armselig, sondern man ist darin sogar gefangen. Das ist der große Punkt hier. Schaut mal rein, Vers 22 bis Vers 25. Hier geht es jetzt um die Hagar. Hagar war diese Magd, das wird hier sehr deutlich. Vers 22, Abraham hatte zwei Söhne, einen von der Magd. Diese Magd ist eine unfreie, sie ist eine leibeigene Sklavin, also ist sie gefangen. Und Vers 24 bis 25 fügt dann Paulus noch weitere Beispiele hinzu. Und die Beispiele haben alle eine große Gemeinsamkeit. Und zwar Vers 24b und Vers 25b, das zur Knechtschaft gebiert. Und es ist in Knechtschaft. Also diese allen drei Beispiele, ein großer Punkt, es geht hier um, oder sie bringen Gefangenschaft hervor. Der Sohn von der Hagar, die hat einen Sohn bekommen, diesen Ismael, der war auch nur ein Knecht, eben weil er von ihr gestammt hat. Dann spielt er hier auf Sinai an, auf Sinai, also diesen Berg, wo Gottes Volk das Gesetz bekommen hat. Und irgendwie sagt er, dieses Gesetz ohne Evangelium bringt auch nur gefangene Menschen hervor. Und dann spricht er von dieses heutige Jerusalem, aber er meint das damalige Jerusalem aus unserer Sicht. Also dieses Judentum, was dort so verbreitet war, ohne Evangelium, und er sagt, alles einfach nur Gefangene. Es ist das Kennzeichen dieses Weges ohne Evangelium, dass man darin gefangen ist. Aber inwiefern jetzt eigentlich gefangen? Also gefangen meint ja jetzt hier nicht mit so Handschellen in so einer Gefängniszelle zu sitzen. Nein, es bedeutet in einer aussichtslosen Lage zwischen Sünde und Gesetz zu sein. Das ist wie, wenn man in einem riesigen Sumpf voller Schlamm feststeckt. Das ist ein riesiger Sumpf und du steckst in der Mitte drin fest. Und du steckst drin und du kannst nicht raus. Aus so einem Sumpf kommst du nicht raus. Das ist die Gefangenschaft in unserer Sünde, in der eigenen Verdorbenheit. Egal, was du machst. Egal, wie sehr du dich bemühst, dich irgendwie sauber zu machen, du machst dich nur noch schmutziger. Und je mehr du dich bewegst, um zum Ausgang zu kommen, umso tiefer sinkst du in diesen Sumpf hinein. Alleine kommt da keiner raus. Und dann kommt das Gesetz. Und das Gesetz ist wie so ein Spiegel, der dir dann vorgehalten wird, wo du in diesem Sumpf steckst. Und es zeigt dir, wie du selbst aussiehst. Es zeigt dir, wie deine ganzen Kleider schon durchgemodert sind. Es zeigt dir, wie deine ganzen Haare, deine ganze Haut verklebt ist und wie du einfach voller Schmutz bist. Und da alleine auch nicht weg kannst, also dich selber nicht sauber machen kannst. Das bedeutet es, gefangen zu sein. Das ist die Ausgangslage dieser Galater hier, dieser Menschen ohne Evangelium, woher sie gekommen sind. Totale Verantwortung vor Gottes Gesetz zu haben, aber ohne Evangelium schwach, armselig und gefangen zu sein. Und was treibt einen so an auf diesem Weg? Das ist der zweite Unterpunkt, dieser Antrieb, der zweite Aspekt. Und da wird ganz deutlich, es ist das eigene Fleisch, die menschliche Kraft. Vers 23. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren. Hier wird beschrieben, wie der Sohn der Hagar, also dieser Ismael, gemäß dem Fleisch geboren wurde. Was meint jetzt Paulus damit? Wenn wir uns zurückerinnern an Abraham. Abraham hat dieses Versprechen bekommen von Gott. Abraham, du sollst einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn, letztendlich wird der sein, der dieser Schlange den Kopf zertreten wird, wie ganz am Anfang verheißen. Aber der Abraham, der war ja schon ziemlich alt. Und er musste echt noch eine Weile warten. Und deshalb hat Abraham irgendwann gedacht, er muss da jetzt so ein bisschen mithelfen in der ganzen Sache. Er muss so ein bisschen seinen Teil noch bringen, damit dieses Versprechen auch wirklich zustande kommen kann. Und dann hat er aus der eigenen Kraft mit dieser jungen, fruchtbaren ägyptischen Magd Hagar diesen Sohn gezeugt. Ein Kommentator schreibt dazu, als Abraham mit Hagar geschlafen hat, da hat er es aus Glauben getan. Aus Glauben an sich selbst. Also dieses gemäß dem Fleisch, das ist der Gegensatz von gemäß der Verheißung. Also es steht Gottes Versprechen gegenüber. Und Vers 29 wird nochmal einen Gegensatz gemacht, wenn ihr mal reinschaut. Vers 29, doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborenen. Also Fleisch und Geist werden hier nochmal gegenübergestellt. Und das ist spannend. Wenn das Fleisch auch dem Geist gegenübersteht, dann ist diese fleischliche Kraft nicht nur so eine neutrale, so ein menschliches Tun, sondern gemäß dem Geist, oder wenn es dem Geist gegenübersteht, dann hat es ganz viel mit der bösen, schlechten, sündigen Kraft, mit dem sündigen Antrieb zu tun. Und wir blättern mal um oder schauen mal auf die andere Seite in Galater 5. Galater 5, Verse 19 bis 22, wird dieser Gegensatz noch deutlicher. Sehr bekannte Verse. Ab Vers 19 steht, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Und dann kommt eine sehr ekelhafte, sündige, schmutzige Liste, was dieses Fleisch hervorbringt. Und ab Vers 22, sehr bekannt, die Frucht des Geistes. Also ein sehr deutlicher Gegensatz. Das ist der gleiche Gegensatz wie in 4,29. Also das, was die Menschen ohne Evangelium antreibt, das bringt einfach nur Sünde und Schmutz hervor. Das ist wie wenn du versuchst, in diesem Sumpf, wo du steckst, einen leckeren Kuchen zu backen. Mit all dem, was du so um dich rum hast. Es wird sehr wahrscheinlich ein Schlammkuchen werden. Wenn du ein verdorbenes Herz hast, dann kommt da einfach nur Sünde hervor. Du lebst ein Leben voller Sünde, voller Schmutz. Und diese fleischliche, sündige Kraft, das ist der Antrieb. Das ist das, was Menschen ohne Evangelium antreibt. Und wie gesagt, die hat ungefähr so viel Kraft wie ein leerer Tank. Und das größte Problem auf diesem Weg ist, dass das Ziel total verfehlt wird. Das ist der dritte Aspekt, die Aussicht. Ja, wo führt dieser Weg denn hin? Und hier müssen wir uns nochmal daran erinnern, dass die Galater, die wollten unbedingt zum Erbe kommen. Sie wollten unbedingt Abrahams Nachkommen sein, in Abrahams Familie sein, weil Abraham diese Verheißung bekommen hat, weil dort das Erbe ist. So kriegen sie dieses Erbe, das eben versprochen wurde. Und ihr Plan war jetzt, das haben wir auch schon öfter mal gehört, durch Beschneidung und Gesetz zum Erbe. Jesus auch irgendwie, aber vor allem auch Beschneidung und Gesetz zum Erbe. Und der Paulus, der antwortet ja die ganze Zeit darauf. Und hier sagt er sehr deutlich, mit diesem Verhalten, da gehört ihr genau nicht zur Familie. Da seid ihr wie Ismael, der am Ende verstoßen wird. Vers 29 bis 30 wird es dann sehr deutlich. Da heißt es dann, doch gleich wie der damals dem Fleisch Geborenen, den gemäß dem Geist geboren verfolgte, so auch jetzt. Was sagt aber die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Also wer diesen Weg geht, der ist sogar ein Feind, der verfolgt das Evangelium. Und wer diesen Weg geht, der kommt nicht zum Erbe. Der gehört nicht zu Gottes Familie. Im Gegenteil, wer diesen Weg geht, der geht verloren. der wird fortgetrieben. Und die Galater, die in dieser aussichtslosen Situation einmal waren und davon befreit worden sind, die wollten tatsächlich wieder dorthin zurückgehen. Die Situation ist ungefähr so, wie diese israelischen Geiseln, die am 7. Oktober 2023 von der Hamas als Geiseln gefangen genommen wurden, die wurden verschleppt und dann gute 2 Jahre später, voller Missbrauch und voller Folter, kamen sie endlich frei. Jetzt stell dir mal vor, die sind dann frei und die stehen dann dort kurz nach ihrer Befreiung und man sieht ihnen noch an, dass sie ausgehungert sind und dass sie noch die Wunden und die Narben von dieser Folter haben und dieser Misshandlung haben. Und stell dir vor, dann würden sie sagen, wir überlegen gerade, ob wir nicht wieder zurückgehen. Wir würden da eigentlich ganz gern selber rauskommen. Das klingt total verrückt, aber es ist leider auch eine Realität in Gottes Volk. Wir haben es in der Einleitung gehört. Das Volk Israel, in Ägypten gewesen, total schwer geschuftet für diesen Pharao, die ganze Zeit Steine klopfen müssen, die eigenen Kinder wurden umgebracht. Und dann kommen sie raus und sagen, ah, Mann, wir haben kein Fleisch, oh, Ägypten war eigentlich gar nicht so schlecht, wir wären so gern dort, bei dem Knoblauch und bei den Melonen. Sie haben nicht vergessen, was dort war, sie haben aber vergessen, wie es dort war. Und Gott will uns das heute so deutlich machen, weil er weiß, dass auch wir diese Neigung haben. Dass wir manchmal uns nach diesem Lebensweg ohne Evangelium sehnen. Vielleicht ist es bei dir wirklich so ein altes Leben, was du mal gehabt hast. So ein Leben, wo Gott dich wirklich aus so einem Schlamm rausgezogen hat. Und da an diesen Tagen, wo du müde bist, oder wo du geistlich müde bist und geistlich irgendwie so ein bisschen hungrig bist, dann fängst du an und sehnst dich zurück. Einfach mal wieder so einen unkomplizierten Umgang mit der Lust zu haben. Sich einfach mal wieder so richtig gehen zu lassen. Wieder mal so richtig für sich selber zu leben. Weil das ganze Geld, was man hat, einfach für sich auszugeben, nicht mehr wo zu gucken, wohin. Oder einfach bei der Steuererklärung, so wie früher, so wie die anderen um dich rum, es nicht ganz so korrekt machen zu müssen. Oder wenn du christlich aufgewachsen bist, dann hast du wahrscheinlich nicht so ein altes Leben ohne Evangelium, weil du hast ja das Evangelium immer in dein Leben oder um dein Leben rum gehabt. Aber dann sehnst du dich vielleicht nach so einem Leben wie die Menschen um dich rum ohne Gott. Und dann scheint dir manchmal deren Leben ohne Evangelium richtig attraktiv oder attraktiver als dein eigenes. Ich meine, gerade die ganzen Schüler, ja. Wie schnell kommt der Gedanke, wenn ihr die ganzen Klassenkameraden so seht und denkt, irgendwie haben die es doch auch besser als ich. Ich darf nicht auf die Geburtstagspartys gehen. Ich habe vielleicht keine unbegrenzte Handyzeit. Ich soll sonntags nicht Fußball spielen gehen. Ich kann nicht abschreiben wie die anderen. Irgendwie die ohne Evangelium, die haben es doch scheinbar besser, oder? Denk an die Geiseln. Denk an diese Geiseln. Es ist total absurd, dorthin zu wollen. Niemals zurück zu wollen. Und wenn du das gar nicht kennst, diese Sehnsucht nach so einem Leben ohne Evangelium, vielleicht tendierst du dann eher dazu, nicht einfach nur ohne Evangelium leben zu wollen, sondern eher mit dem Evangelium und noch mehr leben zu wollen. Und auch das ist ein Problem. Das heißt, du vertraust schon auf Jesus und du weißt, dass du Jesus irgendwie brauchst. Und doch willst du halt auch deinen eigenen Teil bringen. Ganz ehrlich, ich meine, man will sich ja auch als würdig erweisen für die Gnade, die man so bekommen hat. Man will zeigen, dass man die Gnade wirklich verdient hat. Das ist dann oft so ein Gefühl, das dann so hochkommt, meistens dann, wenn man es falsch gemacht hat. Dann denkt man, ja klar, wegen Jesus ist mir jetzt vergeben worden. Das ist ja auch gut so, aber fürs gute Gefühl lese ich jetzt nochmal meine Bibel. Ich bin nochmal besonders nett zu meinen Mitmenschen. Ich spende nochmal ein bisschen mehr Geld. Oder meinen Dienst, den mache ich jetzt besonders gut. Einfach um zu zeigen, diese Vergebung, ich habe sie wirklich verdient. Ich bin so einer, da hat Gott eine echt gute Entscheidung getroffen mit mir. Für diese Gnade, die ich bekommen habe, da habe ich echt auch genug gemacht. Das ist ähnlich wie dieser Künstler, der an seinem Bild zeichnet und malt und dann diesen letzten Pinselstrich ansetzt und einmal fertig macht und das Bild anschaut und sagt, perfekt. Und dann kommen wir mit unserer Sauklaue und wollen auch noch einen Strich machen. Wir können dem nichts hinzufügen. So sieht es aus, wenn wir vor Gott für unsere Rettung, die wir bekommen haben, etwas anderes bringen wollen, als alleine Jesus Christus. Und für genau solche Situationen, da will Gott uns daran erinnern, dass dieses Leben ohne das Evangelium, dieses Leben, das nicht alleine auf das Evangelium baut, dass es total aussichtslos ist, dass es keinen Wert hat, dass es armselig ist und dass es zu nichts führt. Man kann sagen, so ein Leben, das hätte man sich auch sparen können. Und deshalb warnt Gott dich hier davor, vergiss nicht, wie aussichtslos dein altes Leben, dieses Leben ohne Evangelium war, damit du niemals dorthin zurückgehst. Aber Gott, er will nicht nur, dass wir dieses alte Leben, dieses Leben ohne Evangelium sehr deutlich sehen, damit wir nicht mehr hin zurückgehen, sondern Gott will auch, dass wir dieses aktuelle Leben, in dem wir stecken, als Christen, er will uns das groß machen, dass wir uns darüber freuen, dass wir unseren Lebensweg auch mit Freude gehen. Und darum gibt es diesen zweiten Punkt hier, vergiss auch nicht, wie aussichtsreich dein Leben jetzt ist. Jetzt, wenn das Evangelium in deinem Leben ist, wenn du Christ bist, dann ist dein Leben total anders. Die Person Jesus Christus hat dein Leben total verändert. Ganz ehrlich, aus Gottes Sicht sieht dein Leben so viel besser aus, wahrscheinlich auch so viel besser, als wir selber uns das vorstellen können. Wir wollen uns jetzt auch hier diese drei Aspekte einmal anschauen. Wir starten wieder mit der Ausgangslage. 4, Vers 9. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. Die Galater, die haben jetzt eine Beziehung zum lebendigen Gott. Oder andersrum, Gott hat eine Beziehung zu ihnen. Gott hat sich ihrer angenommen. Wie ist das passiert? Vers 13, Paulus sagt, ihr wisst, dass ich zu euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Paulus hat ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus gebracht. Kapitel 3, Vers 1, richtig schöne Wortwahl, da sagt er, euch, denen Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Also die Galater haben Jesus Christus wirklich in ihr Leben reinbekommen, vor Augen gemalt bekommen und sie wurden gläubig und diese Botschaft ist in ihr Herz gedrungen, hat alles verändert. Sie sind jetzt nicht mehr armselig und ohne Gott, sondern sie sind jetzt von Gott erkannt. Vers 28, da heißt es dann, wir Brüder sind nach der Weise der Isaak Kinder der Verheißung, Gottes Familie. Und das hat direkt bei ihnen was verändert. Wir sehen die Veränderung sofort. Verse 14 und 15, da beschreibt er, wie ich komme, also Paulus kam, hat ihnen das gebracht und dann sagt er, und ihr habt mich nicht verabscheut oder verachtet, sondern ihr habt mich wie ein Engel aufgenommen. Ihr habt sofort Gastfreundschaft geübt. Vers 15, ihr wärt bereit gewesen, eure Augen auszureißen und mir zu geben. Also sie waren bereit, großen Aufwand für Paulus zu betreiben. Und das ist erst der Anfang. Jetzt schauen wir uns auch nochmal die Verse 21 bis 31 ein bisschen genauer an, wo diese Ausgangslage nochmal beschrieben wird. Verse 21 bis 31. Vorhin haben wir die Hagar dort gesehen. Und die Hagar steht für dieses Leben ohne Evangelium. Jetzt soll es um die Freie gehen, also um die Sarah. Vers 22, die Sarah, diese Freie, die bringt dann auch einen Sohn zur Welt. Und wie ist dieser Sohn, der Sohn von der Freien? Er ist ebenfalls frei. Das wird deutlich in Verse 30 und 31. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit der Sohn der Freien. Also es sind auch freie Kinder. Wer mit dem Evangelium lebt, der ist frei. Aber inwiefern jetzt frei? Frei sein heißt, wenn wir das Bild von vorhin nehmen, nicht mehr in diesem Sumpf stecken zu müssen. Jesus kam zu dir in diesen Sumpf und hat dich dort rausgezogen. Er hat dich aus diesem, Petrus schreibt, von dem heillosen Schlamm rausgezogen. Und mit dem, was du jetzt machst, da musst du dich nicht andauernd noch schmutziger machen. Mit dem, was du jetzt machst, musst du dich nicht noch immer tiefer in diesem Sumpf vergraben. Davon bist du jetzt frei. Und dieser Spiegel, dieses Gesetz, das zeigt dir zwar immer noch deinen Schmutz, aber bei all dem wird auch deutlich, vor Gott ist das alles bezahlt. Jesus Christus kam und hat diesen ganzen Schmutz, den du an dir hattest, auf sich genommen und hat dafür bezahlt, diese ganze ekelhafte Sünde, denk an diese Liste aus Galater 5, und hat dir dafür die weiße Weste gegeben. Dieses bekannte Lied, sein Kleid für meins, ein Tausch so wunderbar, das ist das Evangelium. Jesus hat es total verändert. Und wir lesen da krasse Gegensätze. Vom Licht, andersrum, von der Finsternis ins Licht. Von diesen toten Götzen zu dem lebendigen Gott. Und vom Teufel zum Vater, zu unserem Vater im Himmel. Und wir haben letztes Mal gehört, Jesus, der perfekte Bruder. Wo würdest du gerne dazugehören? Welche Ausgangssituation hättest du gern in deinem Leben? Such dir doch mal den besten Arbeitgeber aus, den man sich nur vorstellen kann. Ja? Flexible Arbeitszeiten und richtig gute arbeitnehmerfreundliche Angebote. So mit Wellness und so Sport, da immer Rabatte und mit gutem Urlaubsgeld. Und am besten noch so ein Fahrradleasing, wo man das irgendwie mit einbauen kann. Dann noch einen richtig schönen Weg zur Arbeit durch die Natur durch. Bei all dem natürlich noch ein Geschäftsauto, weil für andere Fahrten braucht man natürlich ein Auto. Und natürlich noch einen guten Lohn. Also man will ja nicht für nichts arbeiten. Da würde man doch gern dazugehören zu so einer Firma. Aber was ist das bitte im Vergleich zu Gottes Familie? Bei Gott gehörst du zu der Familie des Mächtigsten, des Allmächtigsten. Bei Gott gehörst du zur Familie des Allerreichsten. Bei Gottes Familie gehörst du zu dem Allergütigsten, zu dem Allerweisesten. Und er garantiert dir, dass deine Arbeit für ihn, dass sie ewigen Wert haben wird. Und er hat dir ein Erbe versprochen, ein Erbe, dass alles Erbe, diese ganzen Welt, wenn du es zusammennimmst, im Vergleich zu Gottes Erbe, sieht es aus wie so ein Haufen Spielgeld. Mit Gott verpassen wir nichts, das muss uns deutlich werden. Bei Gott verpassen wir nichts, im Gegenteil, bei ihm ist die Fülle und durch ihn haben wir diese beste Ausgangssituation. Aber wer zu Gott gehört, er hat nicht nur die beste Ausgangssituation, sondern in Bezug auf seinen Antrieb können wir sagen, der hat wirklich Sprit im Tank. Wir schauen uns den Antrieb an. Finden wir auch in Verse 21 bis 31. Vorhin haben wir diese menschliche Kraft gesehen, die zu nichts taugt. Und jetzt im neuen Leben, Vers 23b, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. So wurde er geboren. Das heißt, wir können sagen, die Kraft der Verheißung ist dein Antrieb. Und das klingt ziemlich gut, aber was heißt das? Was meint jetzt Paulus damit? Und da schauen wir uns mal die Geburt von Isaak an. Vers 23 steht eben, dass Isaak geboren wurde. Und jetzt ist es im Vergleich zu Ismael, ist es ganz anders. Er wurde nicht aus der eigenen menschlichen Kraft und Idee herausgeboren. Wir können sagen, Isaak wurde nicht in erster Linie geboren, weil Abraham es wollte. Ich meine, Abraham war schon 100 Jahre alt und Sarah war unfruchtbar. Sondern Isaak wurde geboren, weil Gott es versprochen hatte. Also war hier Gottes Versprechen, Gottes Verheißung, Gottes Kraft entscheidend. Vers 29 lesen wir wieder, dass er gemäß dem Geist geboren wurde. Gottes Geist, Gott selbst, hat dafür gesorgt, dass dieses Versprechen aus 1. Mose 3 bei Abraham nicht abbricht, sondern dort auf wundersame Weise weitergeht. Und der Paulus, der macht jetzt hier den Link. Der macht den Link zwischen dieser Geburt von Isaak und den Galatern und so dann auch zu uns heute hier. Vers 29, wir sind auch gemäß dem Geist geboren. Das ist krass, oder? Wenn du gläubig bist, dann hat Gott durch seinen Geist in dir eine Wiedergeburt bewirkt. Dann bist du auch gemäß dem Geist geboren. Und ganz konkret bedeutet das, dass nicht du selber dich ans Ziel bringen wirst, sondern der lebendige Gott, er wird dich ans Ziel bringen. Er hat dich in dieses Leben gestellt, er wird dich bis zum Ende bringen. Er hat dir seinen Heiligen Geist gegeben. Stell dir mal vor, das nächste Mal, wenn du dir ein iPhone kaufst, dann kommt der Tim Cook, der aktuelle Chef von Apple, persönlich zu dir nach Hause geflogen wahrscheinlich und drückt dir dieses Ding in die Hand und setzt sich neben dich und richtet es mit dir ein. Würden wir sagen, hey, das ist Chefsache, oder? Bei Gott bist du zur Chefsache geworden. Er selber bewohnt dich. Und er treibt dich an und wird dich ans Ziel bringen. Jetzt wollen wir uns kurz anschauen, auf was für eine wunderschöne Art und Weise Gott das macht. Wir schauen nochmal in Galater 5 auf diese Liste. Nach dieser Auflistung mit dem, was das Fleisch macht, finden wir jetzt, was dieser Geist, was dieser Antrieb hervorbringt. Sehr bekannte Verse. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also das, was Gott in dir hervorbringt, das, was er dich, wo er dich zu antreibt, das ist das Schönste, was es gibt, ja? Die ganzen Dinge. Und wir können sagen, Gott will und Gott wird sein eigenes Volk zu der allerschönsten und allerkrassesten Blumen- und Obstwiese machen, die es nur so gibt. Und du darfst ein Teil davon sein. Gottes Geist will und wird das in dir hervorbringen, was hier steht. Und er wird das machen, damit all die Menschen um dich herum, besonders eben sein Volk, diese Frucht von dir persönlich schmecken und genießen werden. Diese Frucht, die ist nicht für dich selber da. Ich meine, kein Baum isst seine eigenen Äpfel. Und dabei, während die anderen dann diese Frucht von dir genießen, dabei darfst du dann selbst noch erleben, wie geben seliger ist als nehmen. Das ist doch eine Win-Win-Situation, oder? Das sind doch mal richtig schöne Aussichten, die wir als Christen haben. Das ist das, was Gottes Geist in dir hervorbringt. Was meinst du, was fehlt dir noch? Was bräuchtest du noch unbedingt, um deine Lebensziele zu erreichen, damit du wirklich ans Ziel kommst? Gott macht uns deutlich, sein Geist reicht allemal. Und du denkst, du schaffst es nicht, dass deine Kraft nicht reicht? Gott will deutlich machen, seine Kraft, die reicht allemal. Die Kraft der Verheißung ist dein Antrieb. Das klingt nicht nur gut, in Wirklichkeit ist es noch viel, viel besser, als es klingt. Aber selbst das ist noch nicht alles, was wir hier finden. Neben dieser Ausgangslage und neben diesem Antrieb, da gibt Gott uns noch eine ganz andere Aussicht. Das ist der letzte Aspekt hier, die Aussicht. Und das ist wahrscheinlich der größte Punkt hier. Der größte Punkt, den Paulus in diesem ganzen Text machen will. Und schon im Abschnitt vorher, schon letzte Woche, da kam ja diese Frage ganz deutlich auf, wie ist es mit dem Erbe? Und der große Titel letzte Woche war, wie Gott uns zu Erben macht. Schau mal rein, Kapitel 4, der Vers 7. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes. Also von der Knechtschaft raus zur Sohnschaft und dadurch das Erbe steht aus. Und Paulus sagt, liebe Galater, durch euren Glauben an Jesus Christus, da wird euch dieser perfekte Gehorsam von Jesus, von dem wir letzte Woche gehört haben, angerechnet. Ihr seid in diese Familie hinein adoptiert worden. Und so, allein auf diese Weise seid ihr Erben, Erben Gottes, niemals durch euer eigenes Tun. Paulus macht es bei uns auch deutlich. Schau mal in den Vers 30 rein, Kapitel 4, Vers 30. Da steht auch wieder, was sagt die Schrift? Dann steht da, noch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem, Entschuldigung, Vers 29, Vers 30, was sagt aber die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, also diesen Knecht, denn der Sohn der Magd, er soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Wer wird erben? Der Sohn der Freien, also die durch Gottes Geist leben. Das sind die Erben. Also die Aussicht ist das Erbe. Was ist aber dieses Erbe? Da wollen wir einmal noch kurz in Vers 25 und 26 reinschauen. 25b und 26. Hier geht es um diese Stadt Jerusalem und er macht so einen Vergleich. Und er spricht einerseits von dem jetzigen Jerusalem, also dieser damaligen wirklichen örtlichen geografischen Stadt in Israel. Und er sagt, als Bild für das Judentum, diese Stadt bringt nur Knechte hervor. Das Judentum bringt nur Knechte hervor. Und im Gegensatz dazu, Vers 26, das obere Jerusalem, also das himmlische Jerusalem, das ist frei. Und das wartet auf diese freien Kinder. Wir wollen zum Schluss noch einmal uns einen Text anschauen über dieses wunderschöne Erbe aus 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 5. 1. Petrus 1. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und jetzt kommt's. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil. Wir Christen sind wiedergeboren zu etwas. Durch die Wiedergeburt haben wir Zugang, freien Zugang zu etwas, und zwar zu diesem Erbe, Vers 4. Und da kommen jetzt drei Adjektive, die das Erbe beschreiben, dieses perfekte Erbstück beschreiben. Drei Adjektive, die alle in eine ähnliche Richtung gehen. Unvergänglich. Also heißt das frei vom Tod. Es vergeht niemals. Der Tod hat keine Macht mehr über dieses Erbe, das bereit steht. Es ist dem Tod nicht mehr unterworfen. Es ist ein ewiges Erbe. Aber es ist nicht nur ewig, sondern es ist auch unbefleckt. Das heißt, es ist frei von jeglicher moralischer Beschmutzung. Es ist komplett frei von Sünde. Aber nicht nur das, sondern es ist auch unverwelklich. Also es bleibt nicht nur für immer, es ist nur nicht mehr sündig, sondern es ist sogar immer schön. Unverwelklich, wie so eine Blume, die eben nicht welkt, die nicht an Schönheit abnimmt, sondern die immer bleibt, die immer blüht. Das ist die Aussicht, die auf Gottes Volk wartet. Und es ist safe. Schau mal in Vers 4b rein, da steht, wo wird es aufbewahrt? Es wird im Himmel aufbewahrt. Es ist nicht hier, wo irgendwie Motten oder Diebe oder sonst irgendwer es kaputt machen könnte. Es ist an dem Ort, wo genau all das, was uns hier auf der Erde Sachen kaputt macht, es nicht kaputt machen können. Der Tod nicht, die Sünde nicht, die Zeit nicht. Und was so gut ist, nicht nur das Erbe wird bewahrt. Schau mal in Vers 5, sogar die Erben werden bewahrt. Ich meine, es ist das eine, so ein Erbe in Aussicht zu haben, aber dann ist halt ein Problem, wenn die Eltern so alt werden und man selber dann schon in jungen Jahren es nicht ganz schafft und dann, selbst wenn die dann irgendwann sterben, dann ist man selber schon ziemlich alt und dann kann man es ja auch nicht mehr wirklich genießen. Gott sorgt dafür vor, dass das bei ihm nicht passieren wird. Und er sagt uns hier, es ist für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil. Also Gottes Geist bringt uns dort garantiert hin. Es ist so anders. Sind das nicht gute Aussichten, die du vor dir hast? Weißt du, Gott will, dass sein Volk weiß, dass du weißt, dass das, was auf dich wartet, sehr, sehr herrlich ist. Und er will auch, dass du checkst, dass all das, was jetzt schon hier richtig, richtig schön ist, was du hier schon genießt, das ist alles nur die Light- oder die Zero-Version, könnten wir sagen, von dem, was noch aussteht. Und doch soll all das, was du hier erlebst, dich immer wieder daran erinnern, dich hinweisen auf dieses Kostbare, was noch aufsteht, auf dieses Allerschönste, wo wir sagen können, es ist über der Sonne. Und es ist real und es wird bald kommen. Also vergiss bitte auch nicht, wie herrlich die Aussicht ist, die du hast hier. Liebe Gemeinde, vergiss nicht, wie aussichtslos dein Leben einmal war. Und vergiss auch nicht, wie aussichtsreich dein Leben jetzt ist. Amen.